Das Reich der Formel-1-Legenden ist um einen Namen reicher geworden. Max Verstappen hat hier in Las Vegas seinen vierten WM-Titel eingefahren. Es war auch der vierte in Serie. Der Red Bull-Pilot wurde im Rennen fünfter hier in Vegas. Und Schmidti, wir haben uns hier einen besonderen Platz ausgesucht, denn wir stehen vorm Caesars Palace. Das hat hier auch eine Geschichte in der Formel 1.
Ja, also erstmal auf der anderen Seite, das können Sie jetzt nicht sehen, die Zuschauer, ist der Strip, diese 1,9 Kilometer lange Gerade, wo gestern Geschwindigkeiten bis zu 350 km/h erzielt wurden, hinter uns. Das vielleicht berühmteste Hotel von Las Vegas, weil es auch mit das älteste ist. Und hinter diesem Hotel war früher der Parkplatz, auf dem 1981 und 82 auch die WM entschieden wurde. Komischerweise, beide Male wurde der Weltmeister mit einem fünften Platz. Nelson Piquet 81 und Keke Rosberg 82.
Das ist ja mal wieder, sag ich mal, Geschichte, die sich wiederholt und die auch dann perfekt passt. Ja, für uns war es jetzt auch, ich würde mal sagen, geiles Wochenende hier in Vegas. Es ist einfach alles dabei, was man sich so wünscht. Unser Hotel ist auf der anderen Seite, das Flamingo. Hier sind die Piloten vorbeigedonnert. Wären wir jetzt nicht an der Rennstrecke gewesen, dann hätten wir sogar vom Hotelzimmer aus gucken können. Das war natürlich nicht der Fall. Und was haben wir im Pressezentrum gesehen? Einen absolut dominanten Mercedes-Doppelerfolg. Ich habe dann so im Spaß zum Pressesprecher gesagt, ja, wie in alten Zeiten.
Ja, war wie in alten Zeiten. Es sind natürlich besondere Umstände zusammengekommen. Also der Mercedes ist jetzt nicht so, dass sie plötzlich super geworden sind. Es war ja nichts Neues im Auto, es war das Upgrade, das sie jetzt schon seit einigen Rennen fahren. Aber die Umstände waren halt perfekt für Mercedes. Es waren die kühlen Temperaturen, es war wenig Grip von der Rennstrecke und dann eine Rennstrecke, die eher den Vorderreifen belastet als den Hinterreifen. Das größte Problem des Mercedes ist ja das Überhitzen der Hinterreifen. Wenn die Traktion nicht passt und dann fallen die Reifen aus dem Fenster und dann geht nichts mehr, dann passt auch die Balance nicht mehr. Hinten zu heiß, vorne zu kühl. Hier ist es ja genau andersrum. Man muss auf die Vorderreifen aufpassen. Deswegen haben ja bei vielen die Vorderreifen dann auch gekörnt. Und dieses Problem hatte Mercedes praktisch gar nicht. Kann man jetzt sagen, ja okay, ja, George Russell ist vorne weggefahren, hat sein Tempo kontrolliert, konnte auch auf die Reifen aufpassen. Aber Lewis Hamilton kam ja von Platz 10 nach vorne, der musste attackieren und trotzdem hatten sie das Körnen der Reifen im Griff.
Die Pace von Lewis Hamilton war echt beeindruckend. Trotz des Verkehrs, den er hatte, hat er da gar keine Probleme gehabt. Nach ein paar Runden ist er dann in Schwung gekommen. Denn wir hatten ja eigentlich gedacht, Ferrari wäre da zu diesem Zeitpunkt besser. Lewis Hamilton, der ja zu Ferrari geht, wird sich wahrscheinlich schon ein bisschen ärgern, dass er im Qualifying in Q3 zwei Fehler bei seinen zwei Versuchen eingebaut hat. Man hat so ein bisschen gemerkt, als er im Auto saß, als sie zur Zeremonie gefahren wurden, die ersten drei, da hat er eher nur aus dem Fenster geguckt. Was glaubst du, was ist da in ihm vorgegangen?
Ja, er hat gewusst, ich habe das Rennen nicht am Sonntag verloren, am Samstag verloren, Entschuldigung, wir sind ja mit dem Zeitplan hier ein bisschen durcheinander. Das findet ja auch alles mitten in der Nacht statt. Nicht am Samstag verloren, sondern am Freitag in der Qualifikation. Wie du schon sagst, zwei Fehler im Q3 und es war wieder unnötig. Bis zum Q2 war Lewis Hamilton bei der Musik. Es war eigentlich nur die Frage, wer fährt auf die Pole Position, Russell oder Hamilton. Und plötzlich fängt er wieder an, mit seinen Ingenieuren zu diskutieren. Reifendruck rauf, Reifendruck runter. Während Russell sich auf seine Ingenieure verlassen hat, einfach den Stiefel weitergefahren ist. Hamilton ist aus dem Rhythmus gekommen, hat er dann plötzlich übersteuern, was man eigentlich auf dieser Strecke gar nicht haben kann. Er hat selber gesagt dann bei den Interviews danach, er konnte sich das nicht erklären. Plötzlich kam das Heck in einigen Kurven rum. Und das war halt dann der 10. Startplatz und das war dann eigentlich schon die Niederlage gegen einen George Russell. Da muss man sagen, der fast perfekt gefahren ist, keine Fehler. Er hat das Tempo kontrolliert, hat die Gegner kontrolliert und natürlich hat Lewis Hamilton am Ende aufgeholt. Aber Russell wusste ganz genau, wenn der das Tempo so weiterfährt, werden irgendwann die Reifen einbrechen und das haben sie auch getan. 5 Runden vor Schluss war Schluss mit der Aufholjagd und dann ist der Vorsprung auch noch auf um drei Sekunden wieder angewachsen und war dann am Ende bei 7,3 Sekunden, glaube ich.
Also würdest du da Helmut Marko von Red Bull widersprechen, der sagte, wenn der hatte die Pace zum Gewinnen, der Lewis hatte er ja wahrscheinlich auch, aber du sagst, keine Chance.
Nein, er hatte die Pace zum Gewinn, aber nicht den Startplatz zum Gewinn. Und bis er mal durch war, durch die ganze Nummer, waren ja schon 10, 11 Sekunden verloren gegangen.
Ja. Kommen wir zum nächsten Team. Die haben in Las Vegas nicht wirklich abgeliefert. Die Rede ist von McLaren. Sie hatten sich ja noch leichte Hoffnungen gemacht. Zumindest man glaubt bis zum Schluss daran, dass man noch den WM-Titel vielleicht einfahren kann. Aber Lando Norris konnte mit seinem Kumpel Max Verstappen überhaupt nicht mithalten. Sie sind aus der gleichen Startreihe losgefahren. Am Ende muss man sagen, Andreas Seller, normalerweise eher der optimistischere Mensch. Gestern hat er ein bisschen, ja, niedergeschlagen gewirkt, als er mit uns dann gesprochen hat. Was waren denn so die Probleme für das beste Auto seit Miami in diesem Jahr?
Ja, man muss sagen, die Probleme von McLaren waren die Stärken von Mercedes. Genau das mag der McLaren nicht. Der McLaren braucht ein bisschen Grip von der Rennstrecke, um seine überragende Aerodynamik ausspielen zu können. Aber der Grip kam erst im letzten Stint mehr oder weniger. Und genau da sind ja auch Ferrari und McLaren aufgewacht. Dann sind sie Rundenzeiten gefahren wie die beiden Mercedes. Also Sainz war ja sogar schneller als Hamilton im letzten Stint. Norris war bis zu seinem letzten taktischen Boxenstopp wegen der schnellsten Runde auch eine Sekunde schneller als Hamilton. Also dann hatten sie den Speed, aber es war viel zu spät. Sie brauchen den Grip von der Rennstrecke. Außerdem war es in McLaren ein bisschen zu kalt in Las Vegas. Und damit war eigentlich auch das Schicksal von Norris im WM-Kampf gegen Verstappen besiegelt. Verstappen ist, das muss man sagen, das zeigt, wie er gereift ist. Er ist ja gestern nicht auf Sieg gefahren oder irgendeinen Platz. Er hatte nur einen einzigen Gegner, das war Lando Norris. Auf den hat er geschaut, alle anderen waren ihm völlig egal. Er hat ihn beim Start schon überholt oder blieb beim Start vorne, sagen wir mal so, und hat immer geschaut, dass die Lücke zu Norris gleich bleibt oder größer wird. McLaren hat es mit dem Undercut probiert, McLaren hat es mit dem Overcut probiert, ist aber eher noch zurückgefallen. Und wie gesagt, als Norris dann endlich ein Auto hatte, mit dem er Gas geben konnte, war es viel zu spät, da war Verstappen schon meilenweit vorne. Und das zeigt eben auch die Klasse von Verstappen und warum er diese Weltmeisterschaft gewonnen hat. Er hat sie nicht nur mit den 8 Siegen gewonnen, wo er teilweise wirklich dominant war. Er hat sie gewonnen, weil er bei den Rennen, wo er eigentlich nicht das beste Auto hatte, nicht mal das Zweitbeste, sondern das Dritt-, vielleicht sogar Viertbeste. Da hat er die wichtigen Punkte gemacht, die Big Points. Teilweise nur mit 5., 6. Plätzen, aber egal. Norris hat bei seinen schlechten Rennen eben noch weniger gepunktet.
Andrea Stella hat es auch gesagt, das ist die Kunst, auch in jedem Rennen konstant in die Punkte zu fahren und immer dran zu bleiben, auch wenn das Auto mal nicht so viel hergibt. Da ist er unheimlich gereift. Gestern, als Hamilton auch ultraschnell dann aufgeschlossen hat, vor ein paar Jahren hätten wir gedacht, seinen alten Rivalen aus WM-Kampfzeiten 22, den hätte er da nicht, sag ich mal, so passieren lassen.
Ja, und das Gleiche hat er dann auch mit dem Ferrari gemacht. Er hat sich da nicht groß gewehrt, weil er gewusst hat, es bringt ihm nicht. So wie jetzt Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter wird, er muss ja nur von Norris bleiben. Also insofern ist er da wirklich klug gefahren und er ist ganz klar der verdiente Weltmeister. Ich finde sogar von diesen ganzen Weltmeisterschaften, die er jetzt da errungen hat, 4 hintereinander, du hast schon gesagt, ist das die beste.
Besser als 21?
Ja, würde ich sagen, weil 21, das war nur ein Zweikampf. In diesem Jahr haben viel mehr Faktoren mit reingespielt. Da konnten ihm Ferrari und Mercedes in die Suppe spucken. Damals gab es ja wirklich nur Red Bull und Mercedes. Und da war in der ersten Saisonhälfte war der Red Bull besser, in der zweiten der Mercedes. Da konnte man sich besser auf diesen Zweikampf einstellen. Aber jetzt waren noch zwei Mitspieler mit drin. Und Leclerc hatte ja auch noch bis zum vorletzten Rennen theoretisch Chancen, Weltmeister zu werden. Also man musste auch auf Ferrari aufpassen. Und der Mercedes konnte auf bestimmten Strecken eben Red Bull, McLaren und Ferrari schlagen. Also es war viel unübersichtlicher, die Situation. Man musste sich ja auf sich konzentrieren und immer schauen, dass man für sich selbst das Beste rausholt und nicht nervös wird, wenn jetzt mal plötzlich die anderen schneller sind, weil eben die Strecke den anderen besser passt oder die Umstände.
Kurze Frage an dich. Du hast schon ganz große Weltmeister begleitet. Du hast beide Rekordweltmeister erlebt, die 7 Titel haben, Michael Schumacher und Lewis Hamilton. Sehen wir mit Max Verstappen vielleicht zukünftig auch einen Rekordweltmeister?
Er ist auf einem guten Weg dazu, das muss man wirklich sagen, weil er eben jetzt auch mal bewiesen hat, dass er nicht unbedingt das beste Auto braucht, um Weltmeister zu werden. Das zeichnet er die Größen aus. Ich meine, diese Serien, wie sie Michael Schumacher dann hatte bei Ferrari und Lewis Hamilton bei Mercedes, ich würde jetzt nicht sagen, das kann jeder. Natürlich braucht man da schon auch einen Weltmeister dazu. Aber die wahren Weltmeisterschaften sind die, die eigentlich gar nicht passieren dürften. Michael Schumacher 1995 bei Benetton. Der Williams war klar das bessere Auto. Ja.
2000 vielleicht auch.
Genau, 2000 vielleicht auch. War dann so ein Duell mit Mika Häkkinen. Und Lewis Hamilton dann 2008, wo er auch nicht unbedingt das beste Auto hatte. Also, wie gesagt, das zeigt die wahren Weltmeister. Und Verstappen hat bewiesen, dass er das jetzt auch kann. Ja, und ich glaube, da kann noch mehr kommen. Er braucht jetzt nicht unbedingt den allerbesten Red Bull. Wenn der gut genug ist, dann kann er sich da auf jeden Fall durch die Saison kämpfen und darauf hoffen, dass die Gegner mehr Fehler machen oder eben nicht immer das Maximum rausholen.
Dr. Marco hat zu uns dann noch nach dem Rennen gesagt, mit keinem anderen Fahrer im Feld wären wir Weltmeister geworden. Ich glaube, das zeigt einfach, von welcher Leistung wir da auch sprechen müssen.
Ja, da hat er hundertprozentig recht. Also wirklich war, Verstappen hat diese Weltmeisterschaft gewonnen, nicht Red Bull.
Da kommen wir nämlich zum nächsten Thema, weil in der Teamwertung ist Red Bull jetzt mittlerweile 53 Punkte hinter McLaren. das Ding ist durch. Das muss man ja auch sagen, ein Fahrer, der Weltmeister wird und das Team wird nur Dritter, davon können wir jetzt ausgehen. Das bestätigt ja nochmal all das, was wir gesagt hatten. Und Ferrari hingegen, die haben jetzt punktuell schon was aufgeholt, liegen 24 Punkte zurück. Wie glaubst du, ist da so die Entwicklung? Weil jetzt würden wir ja theoretisch auf eine Strecke kommen, die dem McLaren besser liegen sollte.
Ja, also in letzter Zeit muss man wirklich sagen, seit dem Sieg von Norris in Singapur, der haushoch überlegen war, kommt McLaren irgendwie nicht so richtig auf die Füße. Sie hatten eine Chance in Mexiko zu gewinnen, sie haben den Sprint in Brasilien gewonnen, aber Ferrari ist viel konstanter. Sie haben über 50 Punkte mehr gemacht seit Austin als McLaren, als Red Bull, als Mercedes. Also das zeigt, Ferrari ist eigentlich schon das Team der Stunde, am konstantesten. Und wie gut sie sind, zeigte sich eigentlich am Ärger von Fred Vasseur gestern. Sie sind Dritter und Vierter geworden, haben 12 Punkte auf McLaren aufgeholt, aber er hat genau gewusst, wir sind eigentlich hier als Favorit hergefahren und wären nur Dritter und Vierter. Er hat dann ehrlicherweise auch zugegeben, egal was wir gestern gemacht hätten, Mercedes hätten wir nicht geschlagen, die waren einfach außergewöhnlich gut. Im Endeffekt haben sie das Maximum abgeliefert, aber trotzdem, er hatte natürlich gehofft, mit einem Sieg vielleicht können wir mehr als diese 12 Punkte aufholen und das hat eben nicht geklappt.
Wir waren uns ja eigentlich auch vor dem Rennen sicher. Da müssen wir ein bisschen zu Kreuze kriechen, dass Ferrari für uns der Topfavorit war.
Ja.
In der vierten Runde kam auch der Angriff von Charles Leclerc auf George Russell. Da dachten wir, ja, der wird den sich kaufen. Danach ist er aber komplett eingebrochen. Der Reifen ist komplett tot gewesen, das hat Fred Vasseur auch gesagt. Und dann hatten sie schon zu kämpfen über die ersten zwei Stints.
Ja, mich hat das ein bisschen gewundert, weil Charles Leclerc war ja letztes Jahr gerade im ersten Stint sehr gut. Er hatte die Reifen gut geschont und Verstappen hat ja schon ein bisschen Vorsprung. Plötzlich holte der wieder auf. Da ist Verstappen das passiert, dass die Reifen gekörnt haben. Also er hätte eigentlich aus dem letzten Jahr wissen müssen, wie kritisch das ist. Und dann hat er wirklich, er hat ja den Russell zweimal angegriffen, am Ende der langen Geraden und dann in der ersten Kurve. Und die sind da auch parallel durchgefahren. Das hat den Reifen wahrscheinlich gekillt. Also ich habe ihn nach dem Rennen gefragt, ob es vielleicht diese Szene war. Er sagt, das ist gut möglich. Das Problem ist ja dann auch, das kündigt sich nicht langsam an, das Können. Das kommt von einer Sekunde auf die andere. Plötzlich ist es da und man fährt wie auf Eis, weil eben der Reifen auf diesen gummikügelchen Rolltier verliert. Und dann geht gar nichts mehr. Und er hat dann auch pro Runde teilweise bis zu 2 Sekunden verloren. Das hat ihm dann auch zum Schluss wehgetan. Sainz ist es ein bisschen später passiert. Er war ja nicht so im Zweikampf. Auch er ist wahrscheinlich nicht sehr intelligent im ersten Stint gefahren, trifft übrigens auch auf Norris zu, war eine versteckte Kritik von Stella da, der hat gesagt, erst im letzten Stint hat auch Lando begriffen, wie man fahren muss, damit die Reifen nicht körnen. Also die Fahrer haben da schon eine Rolle gespielt, auch hier wieder jetzt Max Verstappen, der im letzten Jahr viele Probleme mit dem Körnen hatte, diesmal ganz anders gefahren, er konnte das Körnen sehr weit hinauszögern, also länger als die McLaren und länger als die Ferrari, gerade auf dem kritischen Mediumreifen. Also hier im ersten Stint spielte der Fahrer eine große Rolle. Aber nochmal, selbst wenn Leclerc jetzt hinter Russell geblieben wäre und hätte erstmal ihn beschattet und dann zu schauen, was kann man später machen, ich glaube nicht, dass er über das ganze Rennen das Tempo der Mercedes gehabt hätte.
Bisschen für Aufregung hat nach dem Rennen auch sein Boxenfunk gesorgt. Da hat er sehr ironisch gesagt, ja, wenn ich ein netter Typ bin, dann bekomme ich das. Also er hat sich ja veräppelt gefühlt von seinem Team, weil Sainz hatte ihn aufgehalten im zweiten Stint und von hinten kam dann Lewis Hamilton und deshalb meinte er, er hätte ihn früher vorbeilassen müssen. Du hast da ein bisschen eine andere Theorie, du findest, das sollte man jetzt nicht so aufbauschen, seine Kritik, sondern er sollte auf sich schauen, meintest du?
Ja, eher, weil, sagen wir so, vielleicht hätte ihn Sainz eine Runde vorher vorbeilassen können, hätte aber am Rennen nichts geändert, außer, dass Leclerc vor Sainz gelandet wäre, dann in der Endabrechnung. Aber er wäre sicher nicht jetzt Zweiter oder Erster geworden. Er muss sich auch nicht aufregen, dass Sainz ihn dann überholt hat, als er dann aus der Box rauskam mit den noch kalten Reifen. Sainz hatte ja schon Reifen, die angefahren waren. Das ist eben so. Im Endeffekt geht es ja jetzt hier nicht mehr um den zweiten, dritten WM-Platz der Fahrer. Es geht um die Konstrukteursmeisterschaft. Und wie gesagt, da hat Ferrari das Maximum erreicht. Ich finde, das war ein bisschen übertrieben von Leclerc, sich da zu beschweren. Eine Szene, glaube ich, wenn wir gerade bei Ferrari sind, sollte man auch erwähnen. Sainz hat dann auch gemerkt, die Reifen lassen nach und ist dann nach diesem ganzen Manöver Leclerc vorbeilassen, aber Hamilton noch blockieren. Wollte eigentlich in die Box kommen, Reifen wechseln, er hat es ja auch angekündigt, ja. Aber die war nicht bereit und dann ist er wieder auf die Strecke zurückgefahren. Er hat bei diesem Manöver 3,7 Sekunden verloren. Das Wichtige aber ist, eigentlich hätte er eine Strafe kriegen müssen.
Genau. Und wieso wurde er nicht bestraft?
Weil der Rennleiter das Vergehen nicht gemeldet hat. Und die Sportkommissare gehen natürlich nur in Verhandlungen, wenn sie von irgendjemand gesagt kriegen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Also wie gesagt, keine Klage, kein Richter. Und da hat er echt Glück gehabt, weil normalerweise muss das eine Strafe geben. Das ist Überfahren der weißen Linie am Boxeneingang. Das gibt Minimum 5 Sekunden. Und ich habe dann den Chefstrategen von Mercedes gefragt, warum habt ihr nichts gesagt? Die haben das natürlich gesehen, hat er gesagt, wir waren so überlegen, wir konnten heute Geschenke verteilen und deswegen hat man die Ferrari dann nicht angeschwärzt.
Ja. Jovial Mercedes sozusagen, wie in alten Zeiten. Das Imperium hat eindrucksvoll zurückgeschlagen. Bei Ferrari, bei der Szene, möchte ich noch einwerfen, dass ja bei diesem Rennen das erste Mal der neue Rennleiter Rui Marques im Einsatz war. Können wir ja so spaßeshalber sagen, ist er dann doch ein Ferrari-Freund?
Nee, also ich meine, er hat seine Sache gut gemacht. Man muss sich den Druck vorstellen. Rennleiter ist die undankbarste Aufgabe, die es im Motorsport gibt, speziell in der Formel 1, weil man natürlich im Rampenlicht steht. Da kann so viel schief gehen, wenn man da einmal zu spät die rote Flagge rausgibt, einmal zu spät einen Safety-Car rausschickt. Da geht es teilweise um Menschenleben, kann man sagen. Also ich möchte den Job nicht machen. Und er hat ihn wirklich unter dem Druck sehr, sehr gut gemacht. Las Vegas war dann auch kein einfaches Rennen, Startkurs, Nacht, kann immer was passieren. Also da muss man sagen, Hut ab vor Rui Marques.
Dann gab es noch ein anderes politisches Thema, das im Vorfeld des Rennens für Diskussionen gesorgt hat. Das war das Thema Skidblocks. Wir hatten es schon in unserer kurzen Quali-Analyse angesprochen. Das hat Ferrari mehr getroffen oder weniger, weil sie waren ja so ein bisschen die größten Kritiker von der technischen Direktive, die vor einer Woche erst in Kraft getreten ist. Kannst du das noch mal kurz umreißen, um was es da genau geht?
Ja, da haben einige Teams, zum Schluss waren es dann insgesamt sogar 7, wie sich herausgestellt hat, die hintere Befestigungsschraube der Planke, die unter dem Boden ist, nochmal einen Schutz angebracht, damit die sich nicht so stark abnutzt, damit man tiefer fahren kann. Tiefer fahren heißt mehr Abdreh. So, diese Schutzplatte über quasi diese Befestigungsschraube ist eigentlich illegal, wenn man das Reglement sehr genau liest. Red Bull hat das getan, hat selbst Anzeige erstattet, weil sie ein bisschen Angst hatten, dass wenn sie es beibehalten, vielleicht der McLaren anfängt zu protestieren. Die haben aber gar nichts gemerkt. Das ist denen erst aufgefallen, als Red Bull das bei einer Sitzung der Formel-1-Kommission angesprochen hat. Red Bull konnte damit leben. Die haben natürlich vorher schon Versuche gemacht. Was bedeutet das für uns, wenn das Ding weg ist? Ferrari war der Meinung, sie können vielleicht damit nicht ganz so gut leben wie die anderen. Und hat deswegen versucht, zunächst mal das bis auf Katar rauszuschieben. Hat nicht funktioniert, weil die FIA hat gemerkt, die Regel ist die Regel. Ja. Die können sie nicht außer Kraft setzen. Hat halt dann in der Klarstellung nochmal erklärt, ja, es ist nicht möglich, da eine Schutzplatte anzubringen. Ich glaube, hier in Las Vegas hat es relativ wenig Auswirkungen gehabt, denn da fahren die Autos nicht so tief. In Katar, da werden wir mal sehen, ob Ferrari da leiden muss oder nicht.
Nicht gelitten hat in diesem Rennen Haas. Nico Hülkenberg, 8. Platz, 6 Runden vor Schluss hat er sich Yuki Tsunoda noch gekrallt. Und das könnte der Schlüssel zu WM Platz 6 im Endeffekt sein, weil das ja der direkte Gegner war. Man nimmt ihm Punkte weg, kriegt selbst Punkte dazu. Haas ist jetzt auf Platz 6 gesprungen. 1 Punkt vor Alpine und nochmal 3 weitere vor Toro Rosso. Wie schätzt du da gerade das Kräfteverhältnis ein, weil Pierre Gasly ist im Qualifying sensationell auf Startplatz 3 gefahren?
Ja, also Ayao Komatsu, der Teamchef von Haas, hat nicht ohne Grund gesagt, das war der beste 8. Platz, den er jemals als Teamchef oder überhaupt als Teammitglied hatte. Denn das waren 4 Punkte, die extrem wichtig waren. Erstmal sind sie wieder an Alpine vorbeigekommen, die seitdem sie den neuen Unterboden fahren, schon stärker geworden sind. Und auf eine Runde kann das auch mal so gut klappen, wie jetzt da mit Pierre Gasly. Man muss dazu sagen, im Rennen ist die Reise schon rückwärts gegangen. Das liegt daran, in der Qualifikation auf eine Runde ist die Batterie natürlich voll. Und da kommt man über diese Runde hinweg. Im Rennen leert die sich natürlich durch die ganze Fahrerei, das Überholen und so weiter. Man muss dann zwischendrin wieder 1-2 Runden rekuperieren, damit man wieder volle Leistung hat. Und der Renault-Motor, das ist die große Schwäche, da dauert das Rekuperieren zu lange. Das heißt, er fährt zu lange mit zu wenig Leistung, ist natürlich dann verwundbar. Meiner Ansicht nach sind die 3 Autos relativ ähnlich, mit einem ganz leichten Vorsprung für Haas, die sind am konstantesten, aber man darf Alpine nicht außer Acht lassen, die haben 2 gute Piloten und es kann ja auch nochmal so ein verrücktes Rennen geben. Also wir hatten letztes Jahr in Katar dieses ganze Theater um die Reifen, nur 18 Runden, maximale Laufzeit. Also wenn wieder so irgendwas passiert oder die Reifen gehen auf den Curbs kaputt, da muss man aufpassen und deswegen waren die Punkte von Hülkenberg so wichtig für Haas.
Und Toro Rosso, weil du gesagt hast, dass Alpine 2 Fahrer hat, die starke Leistungen abliefern oder auf einem Level sind. Magnussen ist ja jetzt wieder zurückgekommen, hat auch ein gutes Rennen gezeigt. Ja. Also der war auch in den Trainings oft schneller als Nico Hülkenberg. bei Toro Rosso ist es schon so, dass Yuki Tsunoda momentan klar die Oberhand hat gegenüber Liam Lawson, der ja schon mit einigen Vorschusslorbeeren da Daniel Ricciardo ersetzt hat. Wie siehst du so die Leistung von Liam Lawson verglichen mit Daniel Ricciardo?
Ja, gleich als er gekommen ist, hat ja Liam Lawson richtig beeindruckt. Da hat er gleich mal 4 Punkte, also 2+2 Punkte abgeräumt. Aber jetzt hat sich Tsunoda so ein bisschen konsolidiert. Vielleicht hat er sich auch von diesem Traum verabschiedet, dass er der nächste Red Bull-Fahrer wird. Er fährt jetzt wieder konstanter, schneller. Er hat alle 4 Trainingsduelle gewonnen und war ganz klar der bessere Mann. Wenn wir so ein bisschen bei Red Bull reinhören, dann ist trotzdem Liam Lawson eigentlich der aussichtsreichste Kandidat auf dem Platz von Sergio Perez im nächsten Jahr.
Also du glaubst, Sergio Perez ist raus nächstes Jahr?
Ich glaube ja, er ist wieder im Q1 ausgefallen. Er ist zwar ein starkes Rennen gefahren mit 10 Überholmanövern, aber es ist dann einfach zu wenig. Ein Punkt, Red Bull ist ein Einmannteam. Die können nie um die WM mitkämpfen, solange sie nicht einen zweiten Fahrer haben, der konstant zumindest mal 2-stellige Punkte holt.
Ein schneller Mann, der auch in den Gerüchten um den Ersatz von Sergio Perez schon öfters genannt wurde, ist Franco Colapinto. Doch der Argentinier, dem sind jetzt hier so ein bisschen die Flügel gestutzt worden, wobei er sie sich vielleicht auch einfach selbst abgeschnitten hat, weil er im Qualifying wirklich wieder den Williams weggefeuert hat.
Ja, und das war wieder ein Totalschaden der 11. in dieser Saison. Das darf nicht passieren. Ich meine, dann scheide ich halt im Q2 aus. Er war ja nicht so schlecht unterwegs. Er wäre dann 11. oder 12. gewesen. Da muss ich nicht das Letzte riskieren. Das war ein Unforced Error, also ein Fehler, der gar nicht passieren darf. Er hat innen die Mauer getroffen. Für Williams ist es jetzt wirklich eng. Also wahrscheinlich werden die das Budget Cap überschreiten. Das heißt, da kommt auch eine Strafe auf das Team zu. Also insofern hat er sich da echt keinen Gefallen getan. Er ist wieder ein ordentliches Rennen gefahren nach dem Start aus der Boxengasse. Mechaniker haben wieder ein Wunder vollbracht. Aber das darf nicht passieren, wenn man sich Hoffnungen auf einen Platz bei Red Bull oder bei Alpine macht.
Ja, und dann kommen wir zum Abschluss noch zum letzten politischen Thema am Wochenende, weil wir bekommen ein neues Formel-1-Team. Endlich ist die Saga beendet, Schwitty. Sag mal, um was es geht.
Ja, Andretti hat es endlich geschafft. Die Tragik ist, Andretti ist nicht mehr dabei. Es wird ein Werksteam von Cadillac sein. Das war so ein bisschen der Kompromiss, den man schließen musste, um es überhaupt möglich zu machen. Der entscheidende Punkt war natürlich, dass Andretti durch sein Vorpreschen beim amerikanischen Kongress, dass die amerikanische Justizbehörde quasi wach gemacht hat, und die haben dann da mal reingeschaut, denn es stand schon zu befürchten für die Formel 1, dass sie wegen einer Kartellrechtsverletzung angeklagt werden, und das kann sie eine Milliardensumme kosten, und das wollte keiner riskieren. Also sagt man mal jetzt, okay, dann schlucken wir halt die Kröte, 11. Team. Ja, Andretti muss weg, der Name, davon wollen wir nichts hören. Es ist jetzt Cadillac. Die haben jetzt natürlich das Problem, im Moment haben sie keinen Motor, die müssen einen Fremdmotor nehmen, solange sie einen eigenen Antrieb haben. Also das dauert mindestens 2 Jahre bis 2028, bis sie selbst was auf die Füße stellen. Und da steht, glaube ich, Ferrari so ein bisschen besser da, weil Ferrari hat ein funktionierendes Kundensystem schon. Die können auch das Getriebe und die Hinterachse mitverkaufen, was Andretti, oder nennen wir es jetzt mal, Entschuldigung, Cadillac, wahrscheinlich brauchen wird am Anfang. Und bei Honda ist so, die wissen ganz genau, wenn sie gefragt werden, müssen sie zustimmen, weil sie bis jetzt nur einen Kunden haben mit Aston Martin. Und da wird es ja schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube nicht, dass sie das Getriebe gleich mitliefern könnten.
Also du glaubst eher Ferrari statt Honda, ja, weil es gibt ja auch die Verbindung von Honda und Andretti in der IndyCar-Serie.
Andretti in der IndyCar-Serie, wie gesagt, aber Andretti ist ja raus aus der Nummer. Aber es gibt die Verbindung Honda und GM in Amerika. Die machen eine gemeinschaftliche Brennstoffzellenentwicklung für Serienautos. Also da ist schon eine Verbindung da.
Ja, Schmitty, für dich geht es jetzt weiter nach Katar. Und da werden wir dann das vorletzte Rennen in der Saison sehen. Wir sind gespannt, was da passieren wird, und wollen von euch noch mal wissen, wie ihr die Leistung von Max Verstappen hier in Las Vegas eingeschätzt habt und ob er auch Rekordweltmeister werden kann. Vielleicht schafft er ja sogar 8 Titel, kommt natürlich auch darauf an, wie lange er fährt. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Servus.